Wohlstand für alle.
Literatur.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Am 16. Dezember feiern wir den 250. Geburtstag von Jane Austen. Das ist ein guter Grund, noch einmal einen Roman von Jane Austen zu besprechen. Wir sprachen ja bereits über Verstand und Gefühl. Und dieser Roman Stolz und Vorurteil ist ebenso berühmt, vielfach verfilmt. Er ist 1813 erstmalig publiziert worden. Er gehört mit Sense and Sensibility, Mansfield Park und Emma zu den vier Romanen, die zu Lebzeiten der Autorin, die ja unter Pseudonym veröffentlicht hat, erschienen ist. Es ist ein Roman, der immer noch die Literaturwissenschaft bewegt, der schon damals die Literaturkritik begeisterte und unglaublich viele Leser gefunden hat. Viele werden auf der Suche sein nach dem Mr. Darcy. Wir werden klären, was die Faszination ist beim Mr. Darcy. Warum zieht er an und stößt er gleichzeitig ab? Und warum ist vielleicht das gerade das Besondere? Ich werde dich auch, das sage ich dir schon gleich, mit einer Interpretation von Slavoj Žižek konfrontieren. Der sagt nämlich, Jane Austen macht literarisch das, was Hegel philosophisch tut. Eigentlich sei dieser Roman Stolz und Vorurteil die Phänomenologie des Geistes.
Gut, da bin ich natürlich der Letzte, den man nach so viel Philosophie fragen darf. Aber ich kann es schon mal versprechen, es wird ein ökonomischer Roman.
Ja.
Es wird ein Roman, der sich, und das ist ja unser Thema bei Wohlstand für alle Literatur, der sich nicht nur im Reich des Schöngeistigen bewegt, sondern der unglaublich ökonomisch ist. Denn es geht hier um eine Familie, die ein ganz grundsätzliches Problem hat. Die Familie Bennet gehört zur Landed Gentry. Ja, wir haben es hier also mit einer Klasse zu tun, die aus ihrem Landbesitz eine Revenue gemacht hat. Das sind Leute, die verfügen über Grund und Boden, daraus ziehen sie Pacht und leben auch jetzt erstmal ganz ordentlich. Ja, die müssen nicht arbeiten, das heißt, denen geht es schon gar nicht so schlecht. Das Problem dieser Familie ist nur, wenn dieser Vater der Familie Bennet stirbt, dann gibt es keinen männlichen Erben. Er hat nämlich nur 5 Töchter in die Welt gesetzt. Und das Problem ist, dass es sich hier um eine Form des Eigentums handelt, wo innerhalb der Familie an den nächsten männlichen Verwandten vererbt wird. Das Problem lautet also, wie sorgt man dafür, dass die Mädchen, wenn der Vater eines Tages nicht mehr lebt, trotzdem anständig leben können? Und das geht natürlich nur durch die Heirat. Und das ist das alles dominierende Thema dieses Romans von der ersten bis zur letzten Seite. Wie schafft man es, dass möglichst viele dieser 5 Töchter gut und anständig unter die Haube kommen? Da wird sich vor allem auf 3 der 5 Töchter konzentriert. Ja, wir haben als älteste Tochter Jane, die schönste ist. Wir haben dann Elizabeth, die zweitälteste Tochter, die klügste ist und die definitiv auch die Heldin dieses Romans ist. Und dann gibt es da noch Lydia, die Tochter, die etwas leichtsinnig ist, die etwas zu leicht ihr Herz verschenkt und die beinahe deshalb auch in Ungnade fällt, zur Schande der Familie wird und fast auch die anderen Schwestern mit in den Ruin und in die Unverheiratbarkeit zieht. Und das ist also erst einmal das Thema dieses Romans. Es wird aber auch die Frage aufgeworfen, wie können sich Mann und Frau begegnen, wie werden Geschlechterbilder neu zu dieser Zeit geprägt. Ja, wir haben hier eine selbstbewusste neue Frau mit Elizabeth Bennet. Und was auch für uns heute sicherlich ein Thema sein wird, ist, was ist eigentlich mit den Dienern? Denn bei Jane Austen tauchen immer wieder Diener auf, die aber eigentlich gar keine Charaktere sind, sondern die wirklich nur stumm dienen, wo man fast den Eindruck hat, man hat das gar nicht mehr mit Menschen zu tun aus Sicht dieser Gesellschaft, in der diese Diener sich dann bewegen.
Ja, vielleicht gehen wir erst einmal rein in die Art, wie dieser Roman erzählt ist, denn das ist ja ganz interessant. Wir haben ja nicht es mit einer Ich-Erzählerin zu tun, aber dennoch bekommen wir vorwiegend die Perspektive von Elizabeth. Das heißt also, wir wissen eigentlich doch nicht viel mehr als Elizabeth, aber wir sind auch nicht ganz sie. Also wir haben nicht ganz ihren Blick. Das heißt, es ist eine Erzählweise, die sehr interessant ist, denn sie ermöglicht uns in gewisser Weise einen etwas objektiveren Blick einzunehmen. Zugleich aber bleiben wir am Geschehen dran und konzentrieren uns damit auch auf dieses Schicksal besonders. Sowieso gibt es ja von Jane Austen die Aussage, dass es für einen guten Roman 3 bis 4 Familien auf dem Land braucht, mehr nicht. Ja, und das ist etwas, was wir hier auch erleben können. Und dann ist das nochmal sehr stark auf die Perspektive von Elizabeth eingeengt, die nun in dieser besagten Familie ist, die ein erhebliches Problem hat. Die Zeit drückt. Man weiß nicht, wie lang dieser Vater, der im Übrigen auch sehr klug ist und seiner Tochter Elizabeth durchaus ähnelt, wie lang dieser Vater leben wird. Und dann droht sonst die Armut. Bedeutet also, es ist gleich Aufbruchsstimmung zu Beginn des Romans. Deshalb, weil sich da ein vermögender Mann ankündigt und die Mutter, Mrs. Bennet, also die Mutter von Elizabeth und den anderen Töchtern, die ist schon ganz aus dem Häuschen, denn die hat sofort vor, die eine Tochter zu verheiraten.
Ja, wir können ja direkt damit beginnen. Du hast jetzt ja über den Stil schon gesprochen. Wir können ja direkt mal mit den ersten Sätzen des Romans beginnen. Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein alleinstehender Mann im Besitz eines hübschen Vermögens nichts dringender braucht als eine Frau. Zwar sind die Gefühle oder Ansichten eines solchen Mannes bei seinem Zuzug in eine neue Gegend meist unbekannt, aber diese Wahrheit sitzt in den Köpfen der ansässigen Familien so fest, dass er als das rechtmäßige Eigentum der einen oder anderen ihrer Töchter betrachtet wird. Du hast ja schon gesagt, wir haben ja eine auktoriale Erzählerin, die aber sehr nah an Elizabeth dranbleibt, aber trotzdem immer etwas mehr weiß und die sich vor allem herausnimmt, ihre kleinen Witzchen zu machen. Das ist ja sehr typisch für Jane Austen, das hatten wir schon beim letzten Mal gesagt. Jane Austen ist eine komische Autorin, eine Autorin, die Boshaftigkeiten durchaus sich zutraut und auch ihren Leserinnen und Lesern zumutet, die sicherlich mitunter auch die Grenzen des guten Geschmacks ihrer Zeit ein bisschen zu übertreten wagt, die sich lustig macht über diese feine Gesellschaft, die also zwar permanent schildert, wie diese Gesellschaft denkt, die aber selbst eigentlich die Konvention dieser Gesellschaft, das merkt man dann zwischen den Zeilen, ein bisschen albern findet. Und hier ist es so, dass wir diese Familie kennenlernen, ja, Mr. und Mrs. Bennet, die eigentlich eine ganz furchtbare Familie sind. Also es ist grauenhaft. Es ist wirklich wie Ingmar Bergman ein bisschen, ja, wie Szenen einer Ehe. Man merkt, da ist wirklich sehr, sehr viel Ablehnung, vor allem von Mr. Bennet zu Ungunsten seiner Frau. Ja, also er hat sie geheiratet, da waren sie beide noch irgendwie, ja, wahrscheinlich halbwegs jung und schön und hat dann aber sehr schnell gemerkt, dass er mit dieser Frau eigentlich überhaupt nicht reden kann, überhaupt nichts mit ihr zu tun haben will. Und auch sonst ist es so, dass er für die meisten seiner Töchter eine gewisse Verachtung übrig hat, bis eben vor allem auf Elizabeth, die ihm an Intelligenz gleicht. Aber hier werden wir direkt eingeführt in diese Familie mit dieser angeblich anerkannten Wahrheit, über die sich lustig gemacht wird, womit man sich ja gleich über, also womit sich Jane Austen ja gleich über die Mutter dieser Familie lustig macht. Und dann wird direkt als nächstes erstmal 2 Kapitel lang nur gezeigt, wie diese beiden Eheleute so ein bisschen hin und her giften. Wenn es auch nie zu einer expliziten Eskalation kommt, so ist doch trotzdem von Anfang an dort eine Spannung verspürbar, dass wir schon mal sehen. Also Ehe bedeutet nun wirklich nicht Glück.
Genau, denn es ist so, dass die Ehe zwischen den beiden ja später von Elizabeth nochmal reflektiert wird in so einer Art innerem Monolog und dann ist vollkommen klar, dass sie auch auf die Ehe blickt, wie die Erzählerin des Textes es tut. Es geht hier schon darum, dass wir es mit einer enormen Hierarchie zu tun haben, nämlich dieser Mr. Bennet ist eigentlich ein sehr kluger Mann, der sich mit Literatur und sowas beschäftigen will und seine Frau ist einfach für all das nicht zu gebrauchen und ist eigentlich vollkommen froh, wenn sie über irgendwelche Leute lästern kann, wenn sie Statusvergleiche unendlich anstreben kann, und sie versteht auch einfache ökonomische Zusammenhänge nicht und glaubt auch ständig, dass das Geld zum Fenster rausgeworfen werden muss, wo dann ihr immer Einhalt geboten werden muss. Also sie kapiert auch so Zusammenhänge nicht. Und wie Jane Austen über diese Frau spricht, ist dann auch klar, wenn es darum geht, dass diese Mrs. Bennet immer wieder Kontakt hat zu der Nachbarin Lady Lucas. Da heißt es dann an einer Stelle: Lady Lucas war eine gutmütige Frau und ihre Klugheit hielt sich so in Maßen, dass sie für Mrs. Bennet eine unentbehrliche Nachbarin war. Ja, also man versteht sich auf Augenhöhe, weil beide ein bisschen blöde sind. In diesem ironischen Ton wird also darüber gesprochen, und mittendrin haben wir jetzt diese Elisabeth, die von anderem naturell ist, die wir als absolut selbstbewusst erkennen können, die aber natürlich jetzt auch dem ausgesetzt ist, dass eigentlich sie schon ihrer Mutter gehorchen muss, weil irgendeine finanzielle Lösung ja für das Problem gefunden werden muss. Denn, um das hier nochmal ganz klar zu sagen, die Option, man könnte auch arbeiten gehen oder so, besteht einfach nicht, sondern entweder heiratet man jetzt klug oder man verarmt. Das sind die Optionen, die vorhanden sind.
Das war nur der Teaser. Insgesamt sprechen wir mehr als 70 Minuten lang über Jane Austens Klassiker Stolz und Vorurteil. Was lernen wir in diesem Roman über die Ökonomie der Liebe und der Ehe? Und ist das eigentlich ein progressiver Roman? Wird hier vielleicht sogar ein völlig neues Frauenbild entworfen? Und an welchen Stellen ist die Autorin doch den Moralvorstellungen ihrer Zeit verhaftet? Auch fragen wir uns, wie es eigentlich sein kann, dass diese klarsichtige und sehr ökonomische Autorin immer wieder als Kitschromantikerin dargestellt wird. Das und mehr erfahrt ihr, wenn ihr uns bei Apple Podcasts, Patreon oder Steady abonniert. Die Links stehen wie immer in der Episodenbeschreibung. Herzlichen Dank.